Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in der heutigen Sendung wollen wir über das Fliegen sprechen. Die Urlaubssaison steht vor der Tür, die Menschen wollen sich erholen, Neues kennenlernen, Abenteuer erleben. Doch muss man dafür oder darf man dafür überhaupt noch fliegen, wo doch alle Welt diskutiert, wie man das Klima besser schützt und dafür Jugendliche und Schüler jede Woche auf die Straße gehen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb neulich, Fliegen war noch nie so günstig, mal kurz übers Wochenende nach Paris, London oder Rom chatten, kein Problem. Das geht schon für weniger als 100 Euro hin und zurück. Eine Fahrt mit der Deutschen Bahn von München nach Berlin kostet in der Regel mehr. Das Geschäft mit dem Abheben boomt, Grenzen scheint es keine zu geben. Die Luftfahrtindustrie erwartet in den nächsten 15 Jahren gar eine Verdoppelung des globalen Flugverkehrs. Doch wie lässt sich die Lust am Fliegen mit dem Klimaschutz vereinbaren? Kein anderes Verkehrsmittel verursacht auf 100 Kilometern so viel Treibhausgase. Doch wer schnell zum nächsten Geschäftstermin oder in den Urlaub will, der verdrängt solche Gedanken lieber. Über die Fragen, wie schädlich Fliegen tatsächlich fürs Klima ist und ob es angesichts der Klimakrise noch angebracht ist zu fliegen, aber auch welche Maßnahmen ergriffen werden bzw. ergriffen werden sollten, sprechen wir heute mit Sarah, Till und Sebastian von Pro Regenwald. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 und wollen mit Sebastian darüber sprechen, mit welchen Argumenten die Flugbefürworter und Vielflieger ihre Reiselust vor zu viel Klimaschutz verteidigen. Sebastian, wenn es ums Fliegen und den ökologischen Fußabdruck geht, ist immer auch von CO2-Einsparung die Rede. Lass uns das kurz einordnen, wenn wir vom Fliegen reden. Wie viel CO2 verbrauche ich denn beim Fliegen?
Grüß dich, Martin. Ich kann dir sagen, dass 2018 der Pro-Kopf-Verbrauch von CO2 bei etwa 9,6 Tonnen lag und damit doppelt so hoch wie der internationale Durchschnitt. Allein ein Hinflug von München nach New York verursacht dabei schon 3,6 Tonnen CO2-Emissionen.
Kann man denn sagen, welche Auswirkungen so eine Tonne CO2 auf das Klima hat?
Jede Tonne CO2, die ein Mensch in die Atmosphäre einbringt, lässt 3 Quadratmeter Eis ungefähr in der Arktis ungefähr schmelzen. Das haben die Klimaforscher Dirk Notz und Julien Ströwe 2016 im Wissenschaftsmagazin Science vorgerechnet. Der monetäre Schaden beträgt damit pro Tonne laut Umweltbundesamt ungefähr 180 Euro.
Trotz dieser Klimakrise wollen aber in Deutschland immer noch 40% in diesem Sommer das Flugzeug nutzen, um ihr Urlaubsziel zu erreichen. Warum sind so viele Leute, die sich sonst sehr für Umwelt- und Klimaschutz interessieren oder sogar engagieren, beim Fliegen auf einmal ganz ruhig oder tatenlos? Wieso fällt es den meisten Leuten so schwer, aufs Fliegen zu verzichten?
Naja, wenig suggeriert persönliche Freiheit, so wie das Fliegen, sozusagen der alte Menschheitstraum. Und die Urlaubsreise für den Einzelnen in den vergangenen Jahren ist einfach immer noch wichtiger geworden. Laut der Trendforschung wird ein Wandel beobachtet in den Werten, weg von der Produktwelt hin zur Erlebniswelt. Das heißt, die Fernreise ist für viele heute ein wichtigeres Statussymbol als das Auto. Und auf den sozialen Medien möchte sich auch gerne jeder präsentieren. Der Hashtag Instatravel zum Beispiel auf Instagram erreichte letztes Jahr 90 Millionen Treffer. Und je weiter man fliegt, desto beeindruckender ist es natürlich.
Wir werden im Laufe der Sendung noch intensiv darauf eingehen, was denn die Kritiker des Fliegens an Argumenten vorbringen und was getan werden sollte, um die Klimakrise abzuwenden. Natürlich gibt es aber auch viele, die das Fliegen verteidigen, nicht zuletzt die Luftfahrtindustrie, da es zum einen eben ein Symbol persönlicher Freiheit ist, wie du schon angesprochen hast, und jede Einschränkung damit natürlich als Eingriff in Freiheitsrechte gedeutet wird. Ist das denn tatsächlich die Sichtweise der Flugverfechter?
So ist es. Und natürlich ist es schwer, die Verantwortung für den Klimawandel beim Individuellen zu suchen und auf den Personen einzeln abzuladen. Es ist eher das Ergebnis einer Wirtschaftsweise, die permanent nach Wachstum strebt. Ein generelles Flugverbot wäre vermutlich nur schwer umsetzbar und nur sehr wenige fordern das. Nicht mal die Grünen oder die Mehrheit der Klimaaktivisten stellt diese Forderung wirklich auf. Demzufolge wird das Fliegen auch nach wie vor als eine der erstaunlichsten Kulturtechniken des 20. Jahrhunderts gefeiert und das wird natürlich im 21. Jahrhundert nicht leichtfertig verboten, geschweige denn lässt sich das Ganze aus den Köpfen der Menschen verbannen. Was sich halt damals in den 1980er Jahren hauptsächlich Gutverdiener leisten konnten, ist für heute so ziemlich jeden Menschen erschwinglich. Es würde also eher um eine Regulierung oder eine Begrenzung und vor allem um die Dezimierung oder die Abschaffung von Inlandsflügen gehen. Für die Mittel- und Langstreckenflüge und damit für das Groß des Flugverkehrs wäre das in den Augen der Befürworter und der Luftfahrtindustrie aber im Kern der falsche Weg. Da es hier keine vernünftige Alternative zum Flugzeug gibt, heißt der Verzicht auf Fliegen automatisch auf Verzicht auf Reisen. Und das will natürlich auch wiederum keiner. Und das Fliegen verbindet Menschen weltweit und erleichtert das Kennenlernen fremder Kulturen. Reisen bildet das Entdecken anderer Kulturen, das Kennenlernen anderer Menschen und Länder macht uns ja auch weltoffener. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder damit argumentiert, dass der damit zusammenhängende Tourismus eine wichtige Einnahmequelle für Schwellen- und Entwicklungsländer darstellt.
Trotz dieser positiven Aspekte des Reisens und Fliegens bleibt natürlich die enorme CO2-Belastung, die durch den Flugverkehr entsteht. Wie geht man als Flugbegeisterter denn damit um?
Naja, ein Journalist hat letztens gesagt oder neulich argumentiert, was würde denn passieren, wenn alle diesen CO2-Block aus ihren Bilanzen radikal eliminieren würden und nicht mehr fliegen würden? Naja, nüchtern gesagt, so gut wie nichts. Unser aller Flugverkehr war 2014 für nur 2% der gesamten Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. Und ganz richtig liegt denn damit nämlich auch nicht. Denn die Klimawirkung des Flugverkehrs besteht nicht nur aus den direkten CO2-Emissionen, sondern setzt sich noch aus anderen Faktoren zusammen. Insbesondere Stickoxide und Wasserdampf in den hohen Luftschichten haben laut dem Weltklimarat IPCC geschätzt einen 2- bis 5-mal höheren Klimawert oder Klimaauswirkungen als CO2 alleine. Und aktuelle Studien gehen davon aus, dass die Klimawirkung des Flugverkehrs insgesamt bei 4,9% dann zusammenliegt. Daher lautet die Forderung, technische Innovationen müssen von den Flugzeugherstellern kommen und werden dafür sorgen, dass dadurch das Fliegen klimafreundlicher wird. Die Luftfahrtbranche nehme ihre Verantwortung insoweit schon einmal wahr, dass sich tatsächlich der Treibstoffverbrauch zum Beispiel durch bessere Triebwerke pro Passagierkilometer zwischen 1970 und 2000 etwa halbiert hat. Klingt ja erstmal super, aber nur haben sich in der gleichen Zeit die geflogenen Kilometer etwa verfünffacht. Laut dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft strebt die Industrie mittel- bis langfristig an, fossile Brennstoffe durch Kraftstoffe zu ersetzen, die regenerativ hergestellt werden.
Das klingt also aber alles eher nach noch einer ferneren Zukunft. Eine direkte Lösung ist das noch nicht.
Naja, im Labormaßstab gibt es dank der Technologie Power to Liquid einen solchen Kraftstoff heute schon. Aber halt einfach nicht in ausreichender Menge. Deswegen ist die Luftfahrtbranche sehr stark erpicht darauf, dass mit den Instrumenten des Emissionshandels und der Kompensation die CO2-Emissionen begrenzt werden. Der innereuropäische Luftverkehr ist zum Beispiel seit 2012 Teil des europäischen Emissionshandels und demzufolge nehmen die Emissionen durch den Luftverkehr in der EU seit 7 Jahren, also seit 2012, nicht mehr zu.
Das heißt, laut Luftfahrtbranche kann man nach wie vor und trotz Klimawandel immer noch weiterfliegen.
Klar. Für die Branche zählt jeder Passagier und eine Selbstbeschränkung ist nicht wirklich die Zielsetzung. Aber was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass sie sagen, dass auch sie erkannt haben, dass Fliegen klimaschädlich ist und vor allem auf Kurzstrecken unter 500 Kilometer eigentlich Bahnfahren angesagt wäre. Aber aufgrund der Reisedauer und des Preises ist Fliegen oftmals noch die attraktivere Variante. Aber mit zum Beispiel einer neuen Reisedauer von München nach Berlin tut sich auch hier was, nachdem das Ganze jetzt nur noch 4 Stunden dauert, wie ich heute selbst erfahren durfte. Fernreisen sollte man natürlich begrenzen, dafür aber länger an den bereisten Orten verweilen. Darüber hinaus empfiehlt die Branche den Passagieren, die Flüge mit Ausgleichsmaßnahmen über die Portale wie von Atmosphäre zu kompensieren und so die verursachten Emissionen zumindest ein bisschen zu vermindern. Aber es entlässt die Flugbranche natürlich nicht aus ihrer Verantwortung, selbst einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz und der Reduktion von CO2 beizutragen.
Wie wir gehört haben, Veränderung kann wehtun und selbstverständlich wollen die Luftfahrtindustrie und die Urlauber und Vielflieger möglichst alles so beibehalten, wie es ist, ohne sich entsprechend einzuschränken. Lediglich kompensieren kann man natürlich, wenn man will. Wie das funktioniert, erklärt uns gleich Till. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf Lora 92,4 mit Pro Regenwald und der Frage, wie man Klima schützen kann, wenn man trotzdem ständig fliegt. Zumindest die Fluggesellschaften und die Luftfahrtbranche meinen, dass beides zusammen möglich ist. Ein Instrument dafür sollen freiwillige Kompensationszahlungen sein, denn auf das Fliegen wollen die Deutschen nach wie vor nicht verzichten, zumindest sind sie aber scheinbar bereit, dafür draufzuzahlen. Der Marktführer für CO2-Kompensationen in Deutschland, Atmosphäre, hat im vergangenen Jahr 9,5 Millionen Euro Ausgleichszahlungen für Flüge erhalten. Das sind 40% mehr als noch im Vorjahr. Auch beim Konkurrenten Mike Limit ist das Wachstum eigenen Angabe zufolge regelrecht explodiert. Im ersten Vierteljahr 2019 hätten Privatpersonen 220% mehr kompensiert als noch im Vorjahr. Allein im April dieses Jahr waren sogar 440% mehr. Till, wie funktioniert denn so eine Kompensation?
Harlevy Atmosphere oder MyClimate berechnen für einen Flug den jeweiligen CO2-Fußabdruck. Er richtet sich nach Flugdistanz, Flugzeugtyp und Beinfreiheit. Für einen Kurzstreckenflug von Frankfurt nach München und zurück berechnet das Portal MyClimate zum Beispiel einen Fußabdruck von 0,2 Tonnen CO2. 5 oder 6 Euro kann man folgend an ein Klimaprojekt spenden, das anderswo auf der Welt Emissionen verringern soll. Das kann zum Beispiel ein Projekt in Kenia sein, mit dem Familien dort effizientere Kocher bekommen. Die neuen Kocher verbrauchen nur noch halb so viel Feuerholz.
Ist das denn tatsächlich klimaneutral?
Klimaneutral wäre streng genommen natürlich nur auf den Flug ganz zu verzichten. Besser als nichts zu tun sind Kompensationen aber allemal. Verbraucher sollten jedoch wissen, der Ablasshandel umfasst meist nicht alle Emissionen, die anfallen. Die CO2-Rechner kalkulieren meist nur solche Emissionen, die unmittelbar beim Flug anfallen. Der Bau des Flughafens zum Beispiel, bei dem selbstredend auch Emissionen entstanden sind, ist meist nicht Teil der Kompensation. Wer in Aufforstungsprojekte investiert, sollte bedenken, dass neu gewachsene Wälder später auch abbrennen können. Dann wäre das gesamte CO2 wieder freigesetzt.
Wenn ich meinen Flug jetzt kompensieren möchte, worauf muss ich da achten? Welche Agentur soll ich da für meine Kompensationszahlung auswählen?
Verbraucher sollten Projekte wählen, die das Gütesiegel Goldstandard CER tragen. Diese Projekte bedenken nicht nur die Klimabilanz, sondern kümmern sich zusätzlich auch darum, dass ihre Projekte einen sozialen Nutzen haben oder die Artenvielfalt erhalten. Die Anbieter Atmosphäre und Klimakollekte arbeiten in besonders hohem Ausmaß mit solchen Projekten. In einer Untersuchung der Stiftung Warentest erhielten sie unter dem Strich die besten Noten. Klimakollekte ist eine kirchlich eingetragene Organisation, Atmosphäre eine gemeinnützige Gesellschaft.
Und was kostet mich das gute Gewissen?
Die Preise für eine kompensierte Tonne liegen zwischen 5 und 23 Euro. Verbraucher dürften bei diesen Unterschieden Scharlatanerie wittern. Sie lassen sich jedoch erklären. Unterschiedliche Projekte sind unterschiedlich teuer. Windräder zum Beispiel haben andere Kosten als effiziente Kocher. Verbraucher sollten daher prima auf die Qualität der Projekte schauen, die sie unterstützen. Zur preislichen Orientierung, einen Flug von München nach Frankfurt auszugleichen, kostet beim Warentestsieger Atmosphäre 5 Euro. Der Ablasshandel für den Trip nach New York kostet etwas mehr als 30 Euro.
Was machen die Fluggesellschaften? Gibt es von denen auch Angebote?
Die Luftfahrtindustrie lehnt eine CO2-Steuer bislang ab. Der Airline-Verband IATA setzt lediglich auf ein freiwilliges Kompensationsprogramm, dem sich bislang aber vor allem westliche Staaten angeschlossen haben. Bei der Lufthansa etwa ist die Summe der freiwilligen Kompensationsleistungen zuletzt eingebrochen. Die Airline will die Zahlungen aber wieder ankurbeln, indem sie die Möglichkeit zur Kompensation direkt in die Buchungsmasken einbaut.
Ständig zu fliegen schadet dem Klima. Die Luftfahrtindustrie setzt auf Freiwilligkeit, Abwarten und Kompensationen. Kompensationen sind aber auch nur eine Scheinlösung oder gar Ablasshandel, damit das eigene Gewissen beruhigt weiterfliegen kann. Was muss also wirklich passieren, dass es besser wird? Darüber spreche ich gleich mit Sarah. Wir sind wieder beim Ökomagazin Rainbow und der Frage, wie schädlich Fliegen fürs Klima ist und warum niemand etwas dagegen unternimmt. Sarah, auf den Straßen demonstrieren und streiken die Schüler für ihre Zukunft und fordern die Politik zu ernsthaftem Handeln gegen den Klimawandel auf. Sie fordern konkrete und harte Maßnahmen zur Einsparung fossiler Energie und natürlich auch der Reduktion von Emissionen. Dazu zählt auch der Flugverkehr. Wie steht denn die Politik zu Klimaschutz durch weniger Fliegen?
Wirklich anpacken wir die Politik das Problem mit dem Fliegen derzeit nicht. Wenn es um Klimaschutz geht, stehen andere Branchen im öffentlichen Fokus, etwa Kohle oder Autoindustrie. Dabei muss auch die Luftfahrt ihren Beitrag leisten, wenn das Maximalziel von 2 Grad Erderwärmung irgendwie gehalten werden soll. Der Flugverkehr verursacht knapp 5% der Treibhausgase, deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren.
Auf die Rolle der Politik will ich gleich noch etwas ausführlicher mit dir eingehen, aber es gibt ja auch die Luftfahrtindustrie. Wir haben schon gehört, wie die Branche argumentiert, damit Menschen kein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie fliegen. Aber bemüht sich die Luftfahrtindustrie dann wirklich darum, weniger klimaschädlich zu sein?
Die Luftfahrtbranche hat sich schon vor 10 Jahren verpflichtet, ihren Beitrag zur Beschränkung des Klimawandels zu leisten. Von 2009 bis 2020 sollte der Treibstoffverbrauch pro Sitz um jährlich 1,5% reduziert werden. Von 2020 an will die Branche den CO2-Ausstoß deckeln und 2050 nur noch halb so viel Emissionen verursachen wie 2005. Aktuell deutet jedoch vieles darauf hin, dass diese Ziele verfehlt werden und sich die Umweltbilanz weiter verschlechtert.
Wenn also die Politik wenig Bereitschaft zeigt, den Flugverkehr zu begrenzen, bleibt die Verantwortung letztlich an den Verbrauchern hängen. Ist das richtig? Heißt das letztlich also auch, dass wir jetzt auf Fernreisen oder Städtetrips verzichten sollen und Urlaub nur noch vor der Haustür möglich sein soll?
Naja, dass Fliegen schlecht für das Klima ist, bezweifelt niemand mehr. Es hat sich ja mittlerweile sogar ein Wort für das schlechte Gewissen, wenn man ins Flugzeug steigt, etabliert. Flugscham. Aber viele, die wissen, dass Fliegen zwar klimaschädlich ist, wollen deshalb natürlich trotzdem nicht auf den Urlaub verzichten. Laut jüngster Umfrage wollen 40% der Urlauber im Sommer mit dem Flugzeug verreisen, auch wenn sie nur innerhalb Europas reisen. Und oft wird dann eben argumentiert, die Klimawirkung sei gar nicht so relevant und wenn Einzelne oder nur wir Deutschen auf die geliebte Fernreise verzichten, mache das sowieso keinen Unterschied. Außerdem gäbe es Kompensationen, die den CO2-Ausstoß der Flugreise ausgleichen würden und längerfristig vielleicht sogar technische Lösungen.
An dieser Stelle wollen wir gleich weiter diskutieren und von Sarah hören, welche Maßnahmen denn nun notwendig sind, um das Klima vor dem Fliegen zu schützen. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Heute Abend von und mit Pro Regenwald. Ich bin Martin und bei mir ist Sarah und wir stellen uns der Frage, wie wir denn überhaupt das Klima schützen wollen, wenn wir gleichzeitig zu Meetings, Städtetrips, Shoppingtouren, Erholungsreisen und was nicht alles um die Welt fliegen. Sarah, du sagst, dass die meisten Menschen inzwischen wissen, dass Fliegen schlecht fürs Klima ist. Ist das an den Zahlen abzulesen?
Allein im letzten Jahr haben die Passagierzahlen im deutschen Luftverkehr um 5,4% zugenommen. Seit 1990 gab es einen weltweiten Zuwachs an Passagieren von 100%, in Deutschland sogar 250%. Die Klimazerstörung durch das Fliegen ist fast so gravierend wie die des Autoverkehrs. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird der Flugverkehr im Jahr 2050 für fast ein Viertel aller globalen Emissionen verantwortlich sein. Das schätzt die Europäische Umweltagentur. Angesichts dieser Zahlen und Prognosen ist es absurd, die Klimawirkung des Fliegens zu relativieren. Im Gegenteil, das ungebremste und unregulierte Wachstum der Flugindustrie wird über kurz oder lang alle anderen Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen auffressen.
Dann bringt es also auch nichts, wenn ich für mich entscheide, nicht mehr zu fliegen.
Nein, der Verzicht von Einzelnen wird das Klima nicht retten. Aber ebenso wenig hilft es, die Privilegien der kleinen Gruppe, die um den Globus fliegt, zu verteidigen und die eigene Verantwortung kleinzureden. Lediglich 3% der Weltbevölkerung sind im Jahr 2017 geflogen. Geschätzte 80-90% der Weltbevölkerung haben noch nie ein Flugzeug betreten. Zwar hat die Verringerung der Flugkosten in den letzten Jahrzehnten vor allem in den reichen Ländern dazu geführt, dass sich alle sozialen Schichten Flüge leisten können und zunehmend wird auch in Schwellenländern geflogen. Die Schätzung geht dahin, dass sich die Zahl der Fluggäste bis 2035 auf etwa 7,2 Milliarden fast verdoppeln wird.
Also sind wir doch alle daran schuld.
Nein, denn der Bevölkerungsanteil, der fliegt, ist nach wie vor in der Minderheit. In Großbritannien zum Beispiel sind 15% der Bevölkerung für 70% der Flüge verantwortlich. Es sind bildungsbürgerliche, weltoffene, oft auch politisch progressive scheinende Menschen, die auf desaströse Weise den Planeten bereisen. Dass diejenigen, die den Klimaschutzdiskurs bestimmen, so viel fliegen, erklärt vielleicht auch, warum Klimapolitiker so wenig tun, den Flugverkehr einzuschränken. Und das viele Fliegen lässt sich eben nicht durch punktuelle und symbolisch aufgeladene Nachhaltigkeitspraktiken wie bio-vegane Ernährung, Fahrradfahren oder Ökostrom, so sinnvoll diese auch sind, ausgleichen.
Was muss also geschehen, um das CO2 durchs Fliegen zu reduzieren?
Fliegen treibt die Erderwärmung nicht nur voran, weil es CO2 ausstößt. Die Zahlen, mit denen die Luftfahrtindustrie arbeitet und die auch in der Diskussion zur Relativierung der Klimawirkung des Fliegens angeführt werden, sind irreführend. Denn andere Luftfahrtemissionen wie Stickoxid, Feinstaub, Wasserdampf, Kondensstreifen und Veränderungen in Cirruswolken erhitzen die Atmosphäre zusammengenommen sogar noch mehr, da Flugzeuge ihren Treibstoff in großer Höhe verbrennen und dort ihre Abgase ausstoßen, wirkt sich das besonders gravierend aus. Beeinträchtigt wird dadurch und durch die entstehenden Kondensstreifen auch die natürliche Wolkenbildung. Diese Nicht-CO2-Effekte erhöhen den Schaden, den der Luftverkehr in der Atmosphäre anrichtet, um den Faktor 2 bis 4, wie der Weltklimarat IPCC berechnet hat. Rechnet man diese Wirkungen mit ein, gehen fast 10% der deutschen Verantwortung für die Erderwärmung aufs Konto der Luftfahrt. Das ist fast so viel wie der Autoverkehr. Und schon heute ist zum Beispiel die Airline Ryanair eine der 10 größten CO2-Emittenten Europas.
Jetzt wissen wir also endgültig, wie sehr das Fliegen dem Klima schadet. Es wird ins Allerdings auch Zeit für Lösungen. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Sarah von ProRegenwald und wollen von dir jetzt endlich hören, welche Maßnahmen denn notwendig sind, um das Klima vor dem Fliegen zu schützen. Du hattest zuvor schon die Hoffnung der Industrie und mancher Politiker auf technische Lösungen angesprochen. Gibt es die denn ernsthaft oder ist das nur eine Hinhaltetaktik, um sein eigenes Nichtstun zu verschleiern?
Naja, auch die entfernte Hoffnung auf neue alternative Treibstoffe wird das Problem nicht lösen. Selbst die Industrie geht von wenigstens 25 Jahren bis zur technischen Reife von Neuerungen wie Solarflugzeugen oder Power-to-Liquid für den Personenverkehr aus. Auch Agrartreibstoffe stellen wegen ihres enormen Flächenverbrauchs keine wirkliche Alternative dar. Eine Studie über die vorherrschenden Meinungen zu technologischen Fluginnovationen zeigt, dass sich diese regelmäßig als Illusionen entpuppen und die Erwartungen stets weiter in die Zukunft hinausgeschoben werden. Der Mythos also vom grünen Fliegen dient aktuell vor allem dazu, das Wachstum des Flugverkehrs zu legitimieren. Stattdessen braucht es eine ernsthafte politische Diskussion über den Zusammenhang von Klimaungerechtigkeit und Fliegen. Und es braucht politische Veränderungen, die eine soziale, gerechte, sofortige Verringerung des Flugverkehrs voranbringen. Und zwar vor allem bei denjenigen, die am meisten fliegen.
Neben vermeintlichen technischen Lösungen wird sehr intensiv über das Kompensieren von Emissionen im Flugverkehr diskutiert. Sowohl für den einzelnen Fluggast als auch für die gesamte Branche. Was ist davon zu halten?
Auch Klimakompensationen stellen keine echte Lösung für den verschwenderischen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen dar, wie ihn der Flugverkehr verkörpert. Weder auf individueller Ebene über Non-Profit-Organisationen wie Atmosphäre, die eben anbieten, Treibhausgasemissionen von Flugreisen zu kompensieren, indem sie im Gegenzug Klimaschutzprojekte durchführen, noch über institutionelle Systeme wie CORSIA, das sich die Luftfahrtindustrie ausgedacht hat. Es sind Ableckungsmanöver der Luftfahrtindustrie und ein Versuch, sich von der Verantwortung freizukaufen. Statt echter Reduktion des Flugverkehrs soll das Problem Menschen aus dem globalen Süden aufs Auge gedrückt werden. Dabei geht es fast ausschließlich um sogenannte Offsetting. Die beim Fliegen entstandenen Emissionen sollen so beispielsweise durch Waldschutz, bessere Filter an Kohlekraftwerken oder Solarkocher ausgeglichen werden. Doch erstens belegen Studien, dass ein Großteil der Projekte die Einsparungen viel zu hoch berechnet und zweitens verursachen diese Projekte oft lokale Konflikte oder führen gar zu Landraub. Menschen, deren CO2-Fußabdruck weit unter dem globalen Durchschnitt liegt, werden durch angebliche Waldschutzprojekte an ihrer traditionellen Landnutzung gehindert und teilweise sogar vertrieben. Letzten Endes sind Kompensationen neokoloniale Scheinlösungen, damit ein kleiner Teil der Weltbevölkerung weiter mit gutem Klimagewissen fliegen kann, sollen andere die Treibhausgase reduzieren. Doch wir kommen nicht darum herum, im globalen Norden muss endlich weniger geflogen werden und der Flugverkehr darf weltweit nicht weiter ansteigen.
Wenn der Verzicht des Einzelnen und Kompensationsleistungen nicht ausreichen, um den Flugverkehr bzw. dessen Klimafolgen zu minimieren, bleibt also doch nur die Politik, die Lösungen präsentieren muss. Wie sollen die denn aussehen?
Das Wichtigste ist, das ungebremste Wachstum des Flugverkehrs zu beenden. Bisher ist Fliegen nicht durch internationale klimapolitische Verträge reguliert. Flugemissionen werden bei den nationalen Emissionen und den nationalen Reduktionszielen meist nicht mit berechnet. Konkret muss der Ausbau von Flughafeninfrastruktur gestoppt werden. Neue Startbahnen, Terminalerweiterungen und Businessparks rund um Flughäfen steigern die Nachfrage nur weiter, falls sie denn jemals fertig werden. Die wiederholte Verschiebung der Eröffnung des BER in Berlin ist klimapolitisch die wahrscheinlich effektivste Maßnahme der Hauptstadt.
Wie sieht es mit der Förderung von Alternativen zum Fliegen aus?
Es kann nicht sein, dass Flugverkehr oft billiger ist als Bahnfahren. Inlandsflüge und internationale Kurzstreckenflüge sind in Zeiten einer akuten Klimakrise durch nichts mehr zu rechtfertigen. Eine Möglichkeit, die Reduktion des Flugverkehrs sozial gerecht zu gestalten, wäre eine personenbezogene Vielfliegerabgabe, die mit jeder zusätzlichen Reise deutlich ansteigt. Wer trotzdem viel fliegt, würde dadurch den Ausbau nachhaltiger Alternativen finanzieren. So bliebe Mobilität für alle zugänglich. Solche Alternativen wurden in den letzten Jahren aber eher ab als aufgebaut. Sinnvoll und dringend notwendig wären die Wiedereinführung und der Ausbau von komfortablen und bezahlbaren Nachtzügen. In Verbindung mit einer deutlichen Steigerung öffentlicher Investitionen müssen hier die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ein integriertes europäisches Schienen- und Nachtzugnetz aufzubauen.
Das heißt, Verbote sind gar nicht zwingend erforderlich.
Interessant ist ja, dass zuletzt sogar die Spitzenkandidaten für die Europawahl äußerten, dass man Kurzstreckenflüge auf lange Sicht abschaffen müsse. Und natürlich wäre es begrüßenswert, wenn es auf Kurzstrecken keine Flüge gäbe. Aber ein erster Schritt dahin wäre die Abschaffung der Subventionen. Aktuell wird das Fliegen in Deutschland staatlich subventioniert, anstatt die Luftverkehrsbranche für ihre Umweltschäden zur Rechenschaft zu ziehen. Durch die Ausnahme des Flugbenzins von der Energiesteuer und die Befreiung internationaler Flugtickets von der Mehrwertsteuer schenkt der Staat den Airline jedes Jahr fast 12 Milliarden Euro. Laut einem Bericht der Europäischen Kommission könnte allein durch die Besteuerung von Kerosin in Europa die Flugemissionen um 11% reduziert werden, ohne negative Auswirkungen auf Arbeitsplätze oder die Wirtschaft. Eine gerade laufende EU-Petition zur Einführung einer Kerosinsteuer zeigt, dass sich endlich Widerstand gegen diese ungerechte Bevorteilung regt.
Darauf wird das Klima aber kaum warten können.
Nein, und solange die Politik keine Lösungen präsentiert und die Luftfahrtindustrie freiwillig keinen ernsthaften Beitrag zum Klimaschutz zu leisten bereit ist, müssen wir uns natürlich auch selbst hinterfragen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und konkret heißt Klimaschutz eben auch, dass unser Alltagsleben ein anderes sein wird. Denn wir müssen handeln.
Das ist doch ein Appell an uns alle, dass wir nochmal nachdenken, wo wir unseren Urlaub verbringen und vor allem, wie wir dorthin gelangen. Ein einfaches Weit so ist angesichts der Herausforderungen zu wenig Einsatz und auch Verpflichtung von uns allen, um den Klimawandel aufzuhalten. Ich bedanke mich noch einmal bei Sarah, Till und Sebastian für die Hintergründe zum Fliegen und hoffe doch, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer angeregt haben, ihr Flugverhalten zumindest ein bisschen zu überdenken. Weitere Hintergründe und Informationen rund um Wald und Klima findet ihr unter www.pro-regenwald.de.